Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Literatur aus Ungarn und aus Russland haben wir heute im Programm. Der Ungar László Krosno-Horkoy hat es geschafft, in seinem rund 500 Seiten starken Roman Baron Wenckheims Rückkehr düstere Apokalypse mit leichtfüßigem Witz zu paaren. Dazu gleich Näheres. Schwergewichtig auch dieses Buch nach dem Gedächtnis der 1972 in Moskau geborenen Lyrikerin, Essayistin und Journalistin Maria Stepanova. Im Zentrum ihres Großessays die eigene jüdisch-russisch-europäische Familie, deren Mitglieder es schafften, die Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu überleben. Stepanova ging es beim Verfassen ihres Buches nicht nur um Ahnenforschung und detaillierte Lebensgeschichten. Sie wollte mindestens genauso zeigen, wie ambivalent das Erinnern, das Nachspüren und das Aufschreiben ist. Und so ist ihr Buch nach dem Gedächtnis auch keine geschlossene Erzählung geworden, sondern eine Mischung aus Dokumenten, erzählerischen Passagen und Reflexionen. Alles weitere von Uli Hufen.
Irgendwann schon eher gegen Ende von Maria Stepanovas Roman-Essay »Nach dem Gedächtnis« sitzt die Erzählerin und Autorin mit einem Historiker an einem langen Holztisch in der Bibliothek des Holocaust-Museums in Washington. Der Historiker fragt, woran sie arbeitet, Stepanova fängt an zu erklären und dann macht der Historiker eine Bemerkung, für die ihm Maria Stepanova bis heute dankbar ist.
»Ah«, sagte er, »eines von diesen Büchern, in denen der Autor auf der Suche nach seinen Wurzeln durch die Welt reist. Davon gibt es jetzt viele.« »Ja«, sagte ich, »bald gibt es noch eines mehr.«
In dieser kurzen Szene und mehr noch darin, dass Maria Stepanova sie in ihr Buch eingebaut hat, sind das Thema, das Ziel und der Anspruch von »Nach dem Gedächtnis« konzentriert formuliert. Es geht um die Geschichte einer russisch-jüdischen Familie im 20. Jahrhundert. Es geht darum, sich selbst in der Geschichte der Familie zu finden. Vor allen Dingen aber geht es darum zu zeigen, dass das gar nicht so einfach ist, um es vorsichtig zu formulieren. Die 1972 in Moskau geborene Dichterin und Essayistin Maria Stepanova, die in den letzten 10 Jahren als Chefredakteurin von 2 der ambitioniertesten Kulturportale des russischen Internets gearbeitet hat, ist zu gut mit der Kulturgeschichte, Philosophie und Geschichte vertraut, als dass sie an ein solches Projekt mit irgendeiner Form von hemdsärmeligem Optimismus herangehen würde. Weshalb die Antwort, die sie dem Historiker in Washington gab, auch ein bisschen kokett ist. Maria Stepanova hatte nie vor, eins von diesen Büchern zu schreiben. Nach dem Gedächtnis ist von der Komplexität seiner Anlage, von der Fülle an philosophischen und kulturhistorischen Reflexionen und auch angesichts seiner schieren Sprachmächtigkeit sehr viel mehr als irgendein Buch, in dem jemand nach seinen Wurzeln sucht. Nach dem Gedächtnis ist der Versuch, sich neben die ganz Großen der Literaturgeschichte zu stellen. Neben Proust und Nabokov und Sebald und Zwetajewa und Mandelstamm und Roland Barthes und Susan Sontag und all die anderen, die in den letzten 100 Jahren Fragen der Erinnerung und des Gedächtnisses problematisiert haben und deren Namen in »Nach dem Gedächtnis« mit großer Regelmäßigkeit fallen. »Nach dem Gedächtnis« beginnt mit dem Tod von Maria Stepanovas Tante Galja. Aber eigentlich beginnt die Geschichte sehr viel früher, in Stepanovas Kindheit.
Ich wusste immer, dass ich eines Tages ein Buch über meine Familie schreiben würde. Und es gab eine Zeit, in der ich darin mein Lebenswerk sah. Dass all diese Leute, die Lebenden wie die Toten, keine Gelegenheit hatten, gesehen zu werden. Dass das Leben ihnen keine Chance ließ, zu bleiben, erinnert zu werden, im Licht zu stehen. Dass ihr Normalsein sie dem schlichten menschlichen Interesse entzog, schien mir ungerecht.
Stepanovas Vorfahren waren Ärzte, Ingenieure, Buchhalter, Architekten und Bibliothekare. Niemand von ihnen war prominent, niemand hat etwas hinterlassen, das Platz finden würde in einem Lexikon.
Fast keiner von ihnen war Parteimitglied, doch auch das hatte nichts Demonstratives.
Und doch hat das Jahrhundert Spuren hinterlassen. Jemand hat an der Sorbonne studiert, auf alten Familienfotos vom Beginn des Jahrhunderts taucht Jakob Sverdlov auf, einer der führenden Köpfe der Oktoberrevolution. Ende der 30er Jahre berühren die Säuberungen kurz auch Stepanovas Familie. Dann kommt für alle der Zweite Weltkrieg, für einige die deutsche Aushungerung von Leningrad. Weil Stepanovas Familie jüdisch ist, spielt auch die jüdische Emigration aus der Sowjetunion seit den 70er Jahren eine Rolle. Die Mutter ist in Deutschland begraben. Um das alles zu erzählen, reist Stepanowa durch die halbe Welt, sichtet Dokumente, beschreibt alte Fotos, zitiert Briefe und Postkarten, liest pausenlos und verbringt viel Zeit in Museen und Archiven, auf Friedhöfen und in Bibliotheken. Und sie denkt nach. Über das Verhältnis von Erinnerung und Geschichte, über die Unzuverlässigkeit von überkommenen Dokumenten, über den Boom an Erinnerungsliteratur und über allerhand Künstler, Theoretiker und Schriftsteller, die sich auch mit eben diesen Problemen befasst haben. Das Ergebnis sind ausführliche Essays, die mit der Familiengeschichte nur insofern zu tun haben, als dass sie alle sagen: Erinnerung ist problematisch. Ich kann hier und heute im 21. Jahrhundert nicht einfach so die Geschichte meiner Familie erzählen. Das ist unmöglich.
Die Vergangenheit liegt vor uns wie ein riesiger zu kolonisierender Kontinent, bereit für schnelle Plünderung und langsamen Umbau. Man möchte meinen, die gesamte Kultur widme sich nur dem Erhalt ihrer wenigen Hinterlassenschaften. Jede Gedenkanstrengung wird gefeiert.
Maria Stepanowa ist eine Dichterin, die sich von einem Kontrabasskasten in der Berliner U-Bahn an einen Sarg erinnert fühlt. Wenn ein Hund stillsitzt, denkt sie, er tue das, als ob gerade ein Foto von ihm für die Ewigkeit aufgenommen würde. Porzellanpuppen fallen auf den Boden und zerspringen. In Hotelzimmern laufen endlos Videos, in denen immer wieder dasselbe Holzscheit verbrannt wird. Kinder verbuddeln kleine, mit Staniolpapier ausgelegte Schatzkisten. Und man kann sich jederzeit darauf verlassen, dass Maria Stepanowa von all dem zu erbaulichen Sentenzen über die Problematik von Gedächtnis und Erinnerung inspiriert wird. Aber irgendwann hat man doch genug vom endlosen Strom der melancholischen, lebensklugen Beobachtungen und Assoziationen und fragt sich vorsichtig, ob da es nicht doch alles etwas überspannt oder sogar heillos prätentiös ist. Auch weil die eigentliche Familiengeschichte in den Hintergrund rückt. Spürbar, wenn Stepanowa aus den lichten Höhen der Essayistik dann doch zu den Einzelschicksalen zurückkehrt. Zum Beispiel zu den Briefen des jungen Soldaten Ljotik. Der muss 1942 vor Leningrad durch die Hölle gegangen sein, erzählte seinen Verwandten davon aber über Monate kein Sterbenswort. Man versteht, warum Stepanowa derartige Passagen immer wieder unterbricht. Klar, solche Dokumente sind hochproblematisch, haben wir verstanden. Und doch fragt man sich am Ende von Nach dem Gedächtnis etwas ratlos, warum hier so überaus ausdauernd die Rede war von Künstlern, Dichtern und Kulturtheoretikern aus aller Welt und so relativ wenig von der selbstredend nur scheinbar unscheinbaren Familie der Maria Stepanowa.
Uli Hofen, das Buch Nach dem Gedächtnis von Maria Stepanowa ist in der Übersetzung aus dem Russischen von Olga Radetzkaja bei Surkamp erschienen. 527 Seiten, 24 Euro. Der ungarische Schriftsteller Laszlo Krosno-Horkoy wurde in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit düsteren, surreal anmutenden Romanen bekannt. Spätere Bücher des mittlerweile 65-jährigen ungarischen Autors wurden etwas lichter und waren nicht mehr in seiner osteuropäischen Heimat angesiedelt, sondern in New York und in asiatischen Ländern. 2015 erhielt Krosno-Horkoy den Man Booker International Prize. Die Jury nannte ihn einen visionären Schriftsteller von außergewöhnlicher Intensität, dessen sprachlicher Ausdruck die Beschaffenheit der heutigen Existenz in besorgniserregenden wie erschreckend komischen Szenen einfangen würde. Diese Mischung bietet wohl auch sein Roman Baron Wenkheims Rückkehr, der nun doch wieder in Ungarn angesiedelt ist, in einer Kleinstadt, in der sich Unerhörtes zuträgt. Tabia Sörgel stellt den Roman von Laszlo Krosno-Horkoy vor.
In einer ungarischen Kleinstadt bleibt die Zeit stehen. Menschen und Tiere erstarren in ihren Bewegungen, selbst Regentropfen verharren reglos in der Luft, während sich eine Wagenkolonne durch die Straßen schiebt und mitten in der Stadt Halt macht.
Das innerste Wesen dessen, der auf dem Hauptplatz ausgestiegen war und sich mit totem Blick und eisiger Gelangweiltheit umgesehen hatte und dann rasch wie in Eile wieder eingestiegen war, da ihn diese Stadt und ihre Geschichten nicht interessierten, war böse. Böse, krank und allmächtig.
Ist es Gott, der die Stadt heimsucht? Ist es der Teufel? Sind es beide in Personalunion? Die Antwort bleibt Laszlo Krosno-Horkoy schuldig. Das Zentrum seines Romans bildet eine heruntergekommene Kleinstadt in der Pusta, deren Einwohner alle Hoffnungen aufgegeben haben. Erst als die titelgebende Rückkehr des berühmtesten Sohns der Stadt bekannt wird, ändert sich die Stimmung. Der gesamte Ort verfällt in kollektive Hysterie und erwartet den alten, vermeintlich reichen Baron wie einen Messias. Schauplatz, Handlungselemente und Atmosphäre erinnern an Krosno-Horkois Roman »Melancholie des Widerstands«, den Bellatar unter dem Titel »Werkmeisters Harmonien« verfilmt hat. Dort versetzt die Ankunft eines Wanderzirkus, der einen toten Riesenwal ausstellt, ein ungarisches Städtchen in den Ausnahmezustand. Die Beschreibungen in Krosno-Horkois neuem Roman schwanken zwischen absurder Komik und bitterbösem Humor, wenn etwa eine Planungssitzung im Rathaus geschildert wird.
Und jetzt, er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, bitte ich um Bemerkungen. Bitte um Gedanken, um Ideen. Sprühen Sie Funken, meine Herren, denn hier geht's um unsere Stadt. Worauf sich für eine unendlich scheinende Minute Stille über die Gesellschaft senkte, die der rechts vom Bürgermeister sitzende oppositionelle Vizebürgermeister brach, indem er sagte, dass er mit dem erwähnten Vorschlag weitgehend einverstanden sei und sich ihm nur anschließen könne, aber, sagte er lauter, man müsste überlegen, was mit den schrecklichen Müllhaufen und Obdachlosen und vor allem Bettlerkindern, welche die Straßen bedeckten, geschehen soll. Worauf der Bürgermeister laut wurde, »Ach, was denn, Herr Vizebürgermeister, ich habe um Glanzideen gebeten. Selbstverständlichkeiten will ich nicht hören.«
Wenn nicht wie hier ein allwissender Erzähler die Vorgänge in der Kleinstadt oder die umständliche Reise des Barons schildert, legt ein vielstimmiger Chor Zeugnis ab. Figuren und Perspektiven wechseln dabei beständig, von Absatz zu Absatz. Manchmal lösen sie sich auch unmerklich innerhalb eines Satzes ab. So entsteht ein Mosaik aus Erlebnissen und Wahrheitsvarianten, deren Widersprüche, Sprünge und Lücken eine große Dynamik erzeugen. Die Haltung des Erzählers zu seinem moralisch meist nicht ganz einwandfreien Personal ist dabei ironisch distanziert. In manchen Momenten wird sein Blick aber auch zärtlich und mitfühlend, wenn er etwa bildreich den Schlaf von Obdachlosen in einem Lagerraum beschreibt.
Sie flogen wie die Vögel, weit oben über den Wolken, mit ausgebreiteten Armen, sich glücklich den weichen Luftströmungen überlassend. Und hier oben hörte das oben auf. Und hier oben hörte das unten auf. Sie schwebten ungehindert in einem besonderen himmlischen Raum, jeder für sich, nur die gedunsenen Wolkendaunendecken unter ihren Armen, nur das reine, leere Blau über ihren Armen und ringsum Stille.
Aus der unübersichtlichen Figurenschar treten drei Protagonisten hervor, denen man wirklich nahe kommt. Zum einen Baron Wenckheim selbst, in Wahrheit völlig verarmt, spielsüchtig und lebensmüde, der nur nach Ungarn zurückkehrt, um ein letztes Mal seine Jugendliebe zu sehen. Außerdem eben jene Jugendliebe, Marika, eine scheue ältere Frau, die gegen ihren Willen zur lokalen Berühmtheit aufsteigt. Und dann ist da noch, in einem parallelen Handlungsstrang, der Professor in einer Waldhütte, der in völliger Isolation das Denken überwinden will. Seine Monologe über die Grenzen der Wahrnehmung und die Triebkraft der Angst spiegeln subtil die Entwicklungen in der Kleinstadt. Der Baron und Marika bewegen sich indes in quälender Langsamkeit aufeinander zu. Ihre Wiederbegegnung verläuft schließlich anders als erwartet.
Er griff in die Innentasche seines Jacketts und zog dort das Foto aus seinem Umschlag und reichte es ihr. »Da bitte schauen Sie, wie wunderschön sie ist.« Und Marika neigte den Kopf und schaute sich das Foto an. Schaute lange. Dann konnte sie nicht mehr und lief in die Küche hinaus. Sie hatte nur noch die Kraft, über die Schulter hinweg zu rufen, »Ach Gott, ich habe Ihnen keinen Zucker zum Kaffee gegeben, verzeihen Sie!« Dann lehnte sie sich gegen die Anrichte und versuchte, ihre aufgewühlten Gefühle Herr zu werden. Hatte denn der Baron den Verstand verloren? Sie hatte ja schon einiges gehört, seine Krankheit so und seine Krankheit anders. Aber dass er sie nicht erkannte, das war doch einfach nicht möglich.
Als der Baron seinen Irrtum erkennt, ist es zu spät für ihn und Marika. Die Kleinstadt kehrt sich von ihm ab, als ob sie vom Glauben abfiele. Und die Folgen haben tatsächlich alttestamentarische Ausmaße. Von all dem erzählt Krosno-Horkoi in markantem Stil. Er vereint elaborierte Hochsprache und derben Alltagsjargon, Humor und existenzielle Wucht. In seinen ausufernden, hintersinnig gebrochenen Schachtelsätzen erinnert das an Thomas Bernhard, in seiner aus Verzweiflung gespeisten Kraft an Samuel Beckett. Die Übersetzerin Christina Virak hat diesen spezifischen Duktus versiert ins Deutsche übertragen, wenn zum Beispiel der Professor die Abwesenheit Gottes reflektiert.
Wir müssen es akzeptieren, hielt er im winzigen Gebäude der Station von Bizerre fest. Denn wir sind überzeugt, dass es in einem endlichen Universum Götter oder Gott nicht gibt. Und so gerate auch ich, wenn ich das sage, auf dünnes Eis. Aber anders kann ich nicht aufbrechen, auch wenn ich auf dem Eis schön auf den Arsch fallen werde, wenigstens aber endlich sagen darf, dass es in der Wirklichkeit keinerlei Gott gibt.
Jene philosophischen Passagen über Gott und die Welt gehören in ihrer intellektuellen Verstiegenheit zu den anstrengendsten Teilen des Buchs, aber auch zu den anrührendsten. Denn einziger Zuhörer des Professors ist ausgerechnet ein Straßenhund. Der Autor schert sich merklich nicht um die Konsumierbarkeit seines Romans. So verschwinden auch weit vor dem Ende die Protagonisten wieder aus der Geschichte. Kurz darauf beginnen sich in der Kleinstadt übernatürliche Phänomene und grausame Verbrechen zu mehren. Alles scheint auf die Apokalypse zuzusteuern. Und auch der Autokonvoi taucht wieder auf, dessen Erscheinen die Zeit stillstehen lässt. Beeindruckend an diesem Buch ist nicht zuletzt seine Konsequenz. Es geht zu Ende, wie es zu Ende gehen muss. Die Stimmung ist manchmal fast unerträglich düster. Wer sich aber darauf einlässt, kann einen Roman entdecken, der virtuos ewige Fragen mit banal brutalen Kleinstadtdetails kombiniert, Sprachgewalt mit leichtfüßigem Witz, Schroffheit mit Poesie, Realismus mit Metaphysik. Ein Roman also, der trotz seiner Verortung im Hier und Jetzt zeitlos wirkt und unserer Wirklichkeit dabei doch erschreckend nah.
Tabea Sörgel zu Laszlo Krosno-Horkois Roman Baron Wenkheims Rückkehr. Aus dem Ungarischen wurde er von Christina Virak übertragen und erschienen ist er bei S. Fischer zum Preis von 25 Euro. Das Buch hat 495 Seiten. Der Großbrand von Notre-Dame in Paris hat ganz Frankreich erschüttert und auch darüber hinaus kamen aus vielen Ländern Bekundungen der Anteilnahme. Auch Großspenden für den Wiederaufbau wurden bekanntlich zugesagt. Die Summe wuchs gewissermaßen von Stunde zu Stunde. Nun wurde gemeldet, dass sich noch eine weitere Einnahmequelle aufgetan hat. Victor Hugos Klassiker Der Glöckner von Notre-Dame ist nach dem Großbrand der Kathedrale zum Online-Bestseller in Frankreich geworden. Verlagschef Antoine Gallimard kündigte per Rundfunk an, es werde eine Sonderauflage der Taschenbuchausgabe von 30.000 Exemplaren geben. Er rechne mit einem Erlös von 50.000 bis 100.000 Euro, die auf bescheidene Weise, so Gallimard, zum Wiederaufbau der Kirche beitragen sollten. Andere Verlage kündigten ebenfalls Nachdrucke mit Wiederaufbaubeitrag an. So rücken auf einmal der bucklige Glöckner und die schöne Esmeralda wieder auf die vorderen Plätze der Bestsellerlisten. Und das war der Büchermarkt. Schauen wir noch auf das Programm von Forschung aktuell. Die Kollegen werden sich unter anderem mit der Entdeckung beschäftigen, dass Comics offensichtlich Angst vor Operationen nehmen. Ihnen ein entspanntes Osterfest. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.